Ja, ich bin die Anna Aumeier, also eigentlich Anna-Sophie Aumeier, aber eigentlich sagt kein Mensch Anna-Sophie zu mir. Also jeder nennt mich immer nur Anna. Bin 24 Jahre alt oder jung, je nachdem wie man sieht, mittlerweile für mich schon ein bisschen alt. Arbeite bei LT1 seit knapp 3 Jahren und bin Journalistin geworden, weil ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit, in Zeiten von Social Media und immens vielen Fake News, immer wichtiger wird, eigentlich korrekte Informationen zu haben, die auch überprüft sind und die weiterzugeben und sich da quasi zu differenzieren zu dieser ganzen Flut an ungeprüften Informationen.
Was bedeutet Journalismus? Wie steht es um jenen in Oberösterreich und wohin entwickelt sich die heimische Branche? Mein Name ist Wolfgang Jehofer und im Auftrag des Oberösterreichischen Presseclubs versuche ich, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. In dieser Staffel lege ich 5 Folgen lang den Fokus auf die Next Generation. Einerseits bitte ich diese Menschen zum Gespräch. Andererseits habe ich auch, so wie es sich journalistisch gehört, vor Ort in den jeweiligen Redaktionsräumen recherchiert. Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Jungjournalismus in Oberösterreich.
Liebe Anna, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Wie würdest du dich denn selbst charakterisieren?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin sehr ehrgeizig. Also das auf jeden Fall schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Bin gleichzeitig aber auch sehr umtriebig, beziehungsweise vielleicht passt es eh irgendwo zusammen, weil gerade dadurch, dass ich ehrgeizig bin, will ich alles immer so gut wie möglich machen und kann dementsprechend dann nirgendwo Nein sagen und will dann halt eben auch überall dabei sein. Das ist sicher eine Schwäche von mir, dass ich halt eben oft dann nicht Nein sagen kann, weil ich überall dabei sein will. Prinzipiell glaube ich aber, also ist es mir lieber, als wenn ich so wenn ich ein Mäuschen wäre und mir nichts sagen traue. Also ich bin sicher auch ein sehr offener Mensch eben, sprich sehr gern mit und vor Menschen. So fürs Erste glaube ich, ja.
Ich habe dich ja in der Redaktion besucht, habe dich da ein bisschen begleitet, habe dich ein bisschen beobachtet und habe natürlich auch mit deinen Kollegen gesprochen. Und wie die dich charakterisieren, das hören wir jetzt.
Die Anna würde es so beschreiben, sie ist unfassbar engagiert, sie tigert sich rein, sie hat Lust am Sein.
Ja, sehr tüchtig, wirklich sehr tüchtige Frau, ja, muss ich wirklich sagen, also die haut sich wirklich rein.
Sehr ambitioniert.
Sehr zielstrebig, also das muss ich auch sagen.
Sie nimmt sich gern sehr viele Sachen für einen Tag vor und dann strudelt es manchmal ein wenig, aber sie schafft es dann meistens ganz gut und sie ist ehrgeizig und fleißig.
Ich würde sagen, die Anna ist auf jeden Fall sympathisch und auch sehr ehrgeizig und engagiert in der Arbeit.
Wenn es wieder einhudelt und sagt, ich habe jetzt gleich Schnitt und nein, ich muss jetzt noch sichten und Online-Tag und Ding.
Dem jetzt erst seit einem Monat da bin, kann ich noch nicht so viel sagen wie andere vielleicht, aber auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gemacht habe.
Boah, die Anna ist voll der Streber, darum kann sie auch so viel, das ist recht praktisch für uns. Also die beißt sie wirklich fest und versucht dann auch wirklich selber, dass es besser wird. Und das ist ja halt wichtig. Du kannst ja nicht nur in der Arbeitszeit, dass dir jeder alle Infos zubetragt. Das gehört schon ein bisschen dazu, dass man in der Freizeit ein bisschen was investiert, gerade in der Branche.
Sie verteidigt ihre Beiträge auch ordentlich.
Also ihre Beiträge sind super zum Anschauen.
Sie setzt sich ja mit der Kritik wirklich auseinander, wenn man ja Tipps gibt oder einen Beitrag kritisiert.
Anna ist absolut kritikfähig im bestmöglichen Sinne. Also sie fragt danach, sie will besser werden. Sie ist halt nicht eingeschnappt, wenn man was sagt. Und sie nimmt es auch an, sie merkt es auch. Also sie ist dann nicht so, dass man es 100-mal sagen muss, sondern das funktioniert gleich.
Nein, aber das muss man schon sagen, eine wirklich ehrgeizige und so fleißige Mitarbeiterin.
Sie ist, würde ich fast sagen, ein Tausendsasser.
Hans Dampf in allen Gassen, oder Hans Dämpfin, muss man da wahrscheinlich sagen, in allen Gassen.
Hans Dämpfin in allen Gassen, nur dass Hans Dampf in mir ein bisschen so klingt, wie wenn es so ein bisschen überall nur so oberflächlich hinflattern würde. Und ich habe das Gefühl bei der Anna, sie kann auch gut tief reingehen. Also sie beschäftigt sich im Vorfeld, wenn es auf einen Dreh fährt, und tigert sie rein. Und ich finde aber eben, du kannst sie überall hinschicken.
Sie ist wirklich eine super Arbeitskollegin und auch privat eine gute Freundin.
Haben Sie dich getroffen?
Also erstens einmal eine Wahnsinns-Lobeshymne von allen meinen Kollegen. Das überwältigt mich jetzt fast. Sie haben jetzt natürlich nur Positives über mich gesagt, aber prinzipiell glaube ich schon, dass wir sehr gut getroffen haben. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr 753 Mal das Wort ehrgeizig oder ambitioniert gefallen. Und ich glaube, das trifft mich tatsächlich sehr gut, ja. Also ich glaube, dass ich tatsächlich sehr hart daran arbeite. Also ich glaube nicht, dass ich nur die Dinge will, sondern ich arbeite, also ich weiß auch, was zu tun ist, um die Dinge zu erreichen. Also ja, ich glaube, das trifft es tatsächlich, ja.
Kommen wir mal zu deinem Werdegang. Wann war denn eigentlich das erste Mal, dass dir Journalismus irgendwie aufgefallen ist? War das daheim in der Familie? Hast du da, weiß ich nicht, Zeitungen gelesen? Hast du da Fernsehen geschaut? Haben da die Eltern drüber diskutiert?
Journalismus an sich ist, glaube ich, eher so ein bisschen entstanden. Also ich weiß es, es war definitiv schon in der Schule, war Geschichte eines meiner Lieblingsfächer. Ich weiß es heute noch, ich habe mit einem Klassenkollegen, der war auch extrem wissbegierig und hat aber auch sehr viel gewusst. Und wir haben wirklich viel diskutiert in der Schule über vor allem tagespolitische Themen, was auch immer so abgeht. Also es hat wirklich jeden Tag irgendwas Neues gegeben, weil wir halt einfach voll dabei waren und voll gewusst haben, was auf der Welt passiert. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen diese Diskussionskultur auch entwickelt. Da habe ich gemerkt, okay, so diese Richtung, das interessiert mich halt einfach extrem. Ich setze mich extrem gern damit auseinander. Und es ist natürlich zu Hause, ist schon eigentlich immer die ZIP 2 vor allem geschaut worden. Also es war eigentlich auch fast jeden Tag, dass irgendwie so wir halt zu Hause dann zusammengekommen sind zur ZIP 2. Nadja Bernhardt, um jetzt jemanden zu nennen, ist schon irgendwo so eine Art Role Model, schon zu Schulzeiten eher in der Oberstufe dann halt gewesen, wenn man das so halt aktiver wahrnimmt. Genau, und so hat sich das dann irgendwo entwickelt, so ein bisschen eben dieses politische Interesse, aber auch das wirtschaftliche Interesse. Also ich bin halt schon auch in einer wirtschaftlich denkenden Familie aufgewachsen, da halt auch mein Papa und meine Brüder halt unternehmerisch tätig sind. Und so hat mich das halt immer geprägt auch. Ich habe dann angefangen im Bachelor Marketing and Sales zu studieren und dann hat sich das irgendwo entwickelt, dass ich mir gedacht habe, stopp einmal, eigentlich kannst du das ja verbinden. Politik, Wirtschaft, das passt super. Und dann nur dazu mit meiner offenen Art, dass ich gern kommuniziere, gern rede, gern Dinge herunterbrich für andere Menschen, das dann anderen Menschen so präsentiert, dass es verständlich ist, das passt irgendwo zusammen. Und dann habe ich eigentlich bei LT1 das Praktikum angefangen, daraufhin dann noch den Master in Journalismus gemacht, um quasi halt das journalistische Handwerk noch einmal wirklich auch auf einer akademischen Ebene zu erlernen.
Welche Voraussetzungen sind deiner Meinung nach unumgänglich, wenn man jetzt journalistische Produkte produzieren will? Was braucht man da dazu?
Ich glaube, es braucht einerseits Neugier und es braucht, glaube ich, die Fähigkeit einschätzen zu können, was ist die Geschichte. Nicht eins zu eins das übernehmen, was dir irgendwer hinlegt, sondern zu hinterfragen, was ist die Geschichte dahinter. Weil jetzt nur zu sagen, keine Ahnung, das Unternehmen hat XYZ% mehr Umsatz gemacht im letzten Jahr, interessiert keinen. Aber um was geht's eigentlich? Darum mache ich es zum Beispiel trotzdem auch sehr ungern, dass ich direkt am Anfang alle Interviews mache und mir dann die Veranstaltung oder wo auch immer ich bin anschaue, weil ich eigentlich ja dort mitkriege ein bisschen, was passiert und da dann auch noch viel mehr Eindruck kriege und sich da dann auch noch Fragen fürs Interview ergeben. Und dadurch dann eigentlich die Geschichte viel lebendiger wird, als wenn ich so starr meinen Plan verfolge und nicht offen für Adaptierungen bin.
Der Alltag im Journalismusleben ist nie gleich. Mein Besuch bei Anna sollte am Ende den Eindruck heftig erwecken. Denn als ich wie verabredet an jenem Tag in der Früh den lichtdurchfluteten, großräumigen Redaktionsbereich von LT1 betreten habe, erspähe ich die Anna bereits fest am Werken. Die Kopfhörer auf, durchforstet sie am sogenannten Sichtplatz viele Clips an gedrehtem Videomaterial. Sie macht sich dann und wann Notizen, bevor etwas später die Redaktionskonferenz beginnt. In einer gemütlichen, runden Tischecke nehmen sowohl die Programmverantwortlichen bzw. die heute anwesenden Redakteure Platz und diskutieren das Programm des Tages durch. Anna hat heute Social Media Dienst, aber wie bereits erwähnt, sollte es nicht dabei bleiben.
zu einer. Es ist 39, die Sitzung ist vorbei. Was ist passiert? Was machst du jetzt?
Wir besprechen quasi in unserer Sitzung einfach immer, was ist heute aktuell, was ist eben auch am Abend noch aktuell, weil wir ja nicht jetzt alles innerhalb von ein, zwei Stunden produzieren können. Es ist natürlich heute ganz brennend das Thema Zölle, welche Auswirkungen das auf Oberösterreich hat. Und dann werden wir jetzt noch was machen zu den PV-Anlagen, dass der PV-Strom jetzt nicht mehr ins Netz eingespeist werden soll. Genau, und um die zwei Dinge werde ich mich heute jetzt primär kümmern, als große Hauptgeschichten und dann so nur ein paar Nebengeschichten, die so in Postings auf Instagram kommen.
Das heißt, du bist heute Online-Dienst, oder?
Ich habe heute primär Online-Dienst, ja genau. Ich muss aber nebenbei jetzt noch einen Beitrag ganz kurz fertig machen, der später in Schnitt geht in einer Stunde. Und habe am Nachmittag dann auch noch Moderation. Also heute ist ein bisschen viel auf einmal. Normalerweise habe ich entweder das eine oder das andere.
Wie bist du zu L1 überhaupt gekommen?
Also es, wie gesagt, es war eigentlich vorher LT1 da und dann das Journalismusstudium. Und prinzipiell habe ich eine sehr liebe Freundin, die ist schon länger bei LT1 und hat mir halt von ihrem Job erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, das wäre voll cool, das würde mir jetzt genau so total taugen. Und dann habe ich das Praktikum da gemacht und dann bin ich hängen geblieben, habe gewusst, genau, dieser Verdacht, dass mir das taugt, war richtig und das taugt mir und das will ich weitermachen.
Es ist das berühmte Bauchgefühl, wie man so schön sagt.
Genau, genau. Das war immer schon. Also wenn ich jetzt drücke, ich habe zum Beispiel auch damals schon meinen Matura-Ball moderiert und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Also das war so meine allererste Moderationserfahrung eigentlich.
Ich erinnere mich jetzt lieber nicht an meinen Matura-Ball. Gott sei Dank gibt es sowas, was der Mensch hat, das nennt sich Verdrängungsmechanismus.
Ich erinnere mich gerne an meinen Matura-Ball, da muss man auch schon sagen, da war ich irrsinnig engagiert. Im Ballkomitee und in der Moderation und.
Also warst du auch Klassensprecherin dann?
Klassensprecher-Stellvertreterin war ich immer.
Also nicht ganz die oberste Position?
Genau, aber das war eigentlich ja immer super. Also das war auch mit einer lieben Freundin aus der Schule. Wir haben eigentlich jahrelang da wirklich zusammengearbeitet als Klassensprecherin und Stellvertreterin. Und wir waren dann auch in der Schulvertretung, also da war ich auch eine der Stellvertreterinnen.
Also generell einfach schon eine gewesen, die sich immer engagiert hat.
Die sich immer für andere eingesetzt hat, ja.
Sehr schön, so soll es doch sein. Was mir an diesem Tag aufgefallen ist, du bist ein wahnsinniges Multitasking-Talent. Also ihr schupft mittlerweile 27 Kugeln parallel, ohne dass ich die irgendwie runterfallen. Ist das heute normal?
Ich weiß nicht, welche Anforderungen früher gestellt worden sind.
In meiner Zeit, es war die Grundgeschichte schon, aber du hast halt einfach quasi, wenn es in der Früh geheißen hat, du machst eine Geschichte, dann bist du eigentlich mit dieser einen Geschichte beschäftigt gewesen. Leidet da die Qualität letztlich am Produkt? Wie siehst du das?
Das ist sicher so ein Punkt eben, dass halt einfach durch diese ganze Schnelllebigkeit, es muss alles so schnell wie möglich, aber trotzdem auch so gut wie möglich raus. Und ich glaube, das ist eben dieser Zwiespalt, in dem man ist. Bin ich schnell oder schaue ich trotzdem auf die Qualität? Aber ich glaube, es braucht irgendwo beides. Also ich glaube, man muss sich irgendwo damit abfinden, dass man nicht immer der Erste sein kann, der die Informationen rausgibt. Ist so. Schon gar nicht, wir in dem Fall jetzt als Regionalfernsehen. Geht einfach nicht. Aber trotzdem muss ich halt schauen, dass ich die Qualität wahre und weil genau das macht uns Journalisten ja auch irgendwo aus.
Ertappst du dich da selber dabei manchmal, dass du denkst, ach, fuck, da hätte ich jetzt eigentlich das noch machen sollen, oder aber jetzt ist es schon spät, weil ich halt einfach, wie die Kollegin vorher gesagt hat, weil es wieder kudelt hat, weil wieder irgendwas war. Passiert dir das manchmal?
Hin und wieder schon, aber dann muss man, glaube ich, einfach Prioritäten setzen. Was ist jetzt das Wichtigste und was muss ich jetzt machen und was kann warten? Ich bin dann oft schon ein bisschen halt in meinem, ich sage immer mal, geordnetes Chaos. Also ich habe genau einen Plan, wann ich was mache und es ist ja nur wirklich immer alles gelungen. Also es ist eigentlich nur ganz, ganz selten oder eigentlich kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass jemals was so richtig schief gegangen ist. Aber natürlich, wenn ich wieder auf 17 Hochzeiten gleichzeitig tanze, kommt es schon auch einmal vor, dass ich mich halt sehr kurzfristig dann nur auf einen Dreh vorbereite. Ist so. Geht nicht immer, dass man sich einen Tag vorher vorbereitet. Das ist absolut nicht mehr die Zeit. Wenn das Ergebnis passt, ist es okay, ob ich jetzt eine Stunde brauche zur Vorbereitung oder 3 Stunden oder den Beitrag in einer halben Stunde schreibe oder in 5 Stunden, ist egal, solange das Ergebnis genauso passt und die Qualität einfach gewahrt wird, ist es egal und es muss keiner nachvollziehen können.
Stichwort alt-jung. Ihr seid zwar relativ junge Kollegen, ein relativ junges Team. Es gibt trotzdem den einen oder anderen Ausreißer, der ein bisschen älter ist. Oder was. Welche Unterschiede fallen dir auf, wie die arbeiten?
Das Ding ist bei uns, dass alle, die ein bisschen älter sind, trotzdem sehr jung geblieben sind. Und darum fällt mir da eigentlich so gut wie gar kein Unterschied auf. Also ich zum Beispiel liebe es, wir haben seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, haben wir Adobe Premiere, auch wir Redakteure. Das ist eigentlich das Schnittprogramm der Cutter. Und wir haben es jetzt auch als wir Redakteure zum Sichten unserer Interviews. Es ist traumhaft, weil ich hau da die Interviews rein, drücke auf Transkribieren und habe dann einfach direkt das transkribiert und muss man nicht ewig lang diese Interviews anhorchen und wieder rausschreiben und schauen und na doch nicht, schreiben wir was anderes raus. Super. Aber da gibt's manche, die jetzt, sage ich einmal, 10, 20 Jahre älter sind als ich, die das nicht machen. Aber es ist auch okay. Da sind wir wieder beim Thema. Es muss die Qualität am Schluss passen. Ob sie es so oder so machen, ist in Wahrheit eine Sache.
Das ist, wie Arnold Schwarzenegger so schön gesagt hat, ob jetzt ein Film 150 Millionen Dollar oder nur 15 gekostet hat, ist völlig wurscht. Ein wichtiges Ergebnis auf der Leinwand.
Bingo, genau so ist es. Ja.
Einen wesentlichen Punkt, warum es junge Menschen heutzutage leichter haben, in der Branche Fuß zu fassen, ist die Tatsache, dass mehr Medienprodukte gleich mehr Jobmöglichkeiten bedeuten. So zumindest sieht das die LT1-Programmchefin Patricia Brock.
Also zu meiner Zeit, wo ich gestartet habe, war es ja eigentlich schon ein Ritterschlag, wenn du irgendwo ein Praktikum gekriegt hast. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also Praktika kriegst du jetzt doch eher leichter. Du musst dich halt dann bewähren. Aber bei uns war es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war es ja schon so, dass ein Praktikum, da hast du gescheit rennen müssen, dass du das kriegst. Und dadurch hast du halt auch gelernt, du musst ein bisschen demütig sein, du musst eigentlich mehr geben. Da hat sich natürlich schon was geändert. Das heißt, es ist nicht das Schlechte, ist deswegen.
Sandrine Voti, der Chefin vom Dienst, ist bezüglich Generationsunterschied Folgendes aufgefallen.
Manche scheißen sie weniger, haben, glaube ich, nicht mehr so den Bammel vor, ich sage jetzt einmal, Autoritätspersonen oder so, was ich sehr gut finde, wenn man da nicht so eine Pseudopanik hat, weil irgendwer eine höhere Funktion hat oder so. Manche Junge, die ich kennenlerne, scheißen sie weniger, das finde ich gut.
Ja, aber wichtig ist, dass der Respekt trotzdem da ist.
Der Respekt muss absolut da sein, nur sie haben keinen Bammel davor, jemandem Fragen zu stellen und sie haben keinen Bammel davor, vielleicht auch nur mal nachzufragen, was ja manchmal ein bisschen unbequem ist und was als junger Mensch, finde ich, nicht so leicht ist, dass man halt irgendwie dran bleibt. Und mir kommt vor, dass das die Jungen irgendwie besser können.
Redakteurkollege Patrick Grünzweil wiederum stellt Unterschiede in der Vorbereitung fest.
Vielleicht recherchieren sie ein bisschen anders, ja. Sie nutzen schon andere Ressourcen ein bisschen besser. Selber blättern wir doch noch gerne in der Zeitung. Künstliche Intelligenz, ChatGPT oder was man halt alles braucht. Das wird bei einer top aufgenommen. Oder auch mit die, natürlich sind sie da top mit den ganzen sozialen Medien. Wir haben ja nicht nur jetzt Facebook, was ja schon von uralt eigentlich in Wahrheit ist, sondern also TikTok und was weiß ich, was es mittlerweile alles gibt. Und da kennen sie auch mit den Trends und so weiter viel besser aus. Und da bringen sie auch Ansichten mit, die man so vielleicht gar nicht so oft als etwas älterer Redakteur sieht. Weil das ist ja für den Fernsehsender auch ganz interessant, dass man Trends und so weiter ein bisschen am Radar hat, was die Jugendlichen betrifft. Und da sind sie schon stark, die Jungen. Ja.
Anna spricht gerade in der Tonkabine vom Handy lesend einen Beitragstext ein. Ums Eck im Küchenbereich beim Eingang schnappe ich mir Elias Trockner. Er studiert in Graz Journalismus und PR, möchte gern im Sportjournalismus unterkommen und als Oberösterreicher darf er nun hier 3 Monate lang Redaktionsluft schnuppern.
Warum studierst du Journalismus? Was ist das Interessante für dich da dran?
Das Faszinierende ist, einfach vor Ort immer neue Personen kennenzulernen, über die Neuigkeiten zu berichten und einfach ja, sie mit aktuellen Themen zu beschäftigen und dort eben immer sofort einer der Ersten zu sein, der eben das Ganze mitkriegt und dann eben auch darüber berichtet.
Bei LT1 spielt das Praktikum, so wie es auch Anna durchlaufen hat, eine wichtige Rolle, wie mir die Programmchefin nochmal genauer erklärt.
Also bei uns ist so, ich nenne das immer Welpenschutzprogramm, das dauert ein halbes Jahr, das ist so eine Praktikumsphase, da wird man aber sehr umfassend betreut. Da kommst du in der Früh in die Redaktion und es wird alles mit dir durchbesprochen. Du wirst vorbereitet für jeden Dreh, welche Fragen kannst du stellen und danach sieht man ja eh. Also wenn du dort vor Ort dann neue Fragen hast, dann nimmst du die zusätzlich mit, aber du hast immer das Backup, dass was abgeklärt ist.
Man kriegt gleich viel Aufträge, wirklich viel Exits und da ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um die Basics jetzt im Arbeitsleben, glaube ich, von Journalisten zum Lernen.
Ja, was hast du bis jetzt schon mitgenommen? Was hast du gelernt da?
Boah, ich habe gelernt, auszuwählen, was jetzt relevant ist vielleicht, was eher weniger relevant zum Berichten ist.
Und es geht nichts auf Sendung, was nicht irgendwie durch mehrere Hände durchgegangen ist.
Ja, wie man die richtigen Interviews führt für Beiträge eben. Pressekonferenzen habe ich viel besucht.
In der Phase darfst du wirklich Fehler machen und darfst alles fragen. Natürlich danach auch, aber das ist halt dieses halbe Jahr ist wirklich intensive Ausbildung, wo du eigentlich nicht wirklich was falsch machen kannst.
Einfach grundsätzlich, dass man den Arbeitsalltag als Journalist kennenlernt, das hat mir schon viel geholfen. Ja.
Was hat dich am meisten überrascht?
Wir haben schon im Laufe des Studiums immer wieder Praxisprojekte gehabt, aber wie es dann direkt abläuft, hat mich schon ein wenig überrascht, dass das halt so schnell geht. Also nicht, das ist nicht negativ gemeint, sondern positiv, sondern dass man einfach da zack, 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 wenn was passiert, dann muss sofort darüber berichtet werden. Das ist schon was Neues und das ist schon anders wie in der Theorie natürlich. Aber grundsätzlich hat es mich sehr positiv überrascht, wie das Arbeitsleben dann ist. Ja.
Sicher, man braucht keine Vorkenntnisse. Manchmal ist es sogar besser, wenn die Leute nicht unbedingt irgendwas mit Medien studiert haben, sondern irgendeine andere Fachrichtung haben, was gut sind. Wir sind komplett bunt gemischt. Juristen, Menschen ohne Studienabschluss, aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, das macht da unsere Redaktion aus.
Führt dich eigentlich dein erster Weg auf Social Media und dann auf Webseiten? Ist es umgekehrt? Ist es mittlerweile egal, wo man die Informationen herkommt? Oder ist es einfach nur wichtig, dass man beides konsumiert?
Ich glaube, es ist wichtig, dass ich weiß, wo ich meine Informationen herkriege, wo ich fundierte Informationen herkriege. Ich bin ein Mensch, ich bin auch auf Social Media. Ich komme jetzt da nicht von Pontius zu Pilatus, sondern im Prinzip schaue ich mir die Postings von diesen Seiten an, denen ich eigentlich folge. Wenn ich diesen einigen renommierten Qualitätsmedien folge, weiß ich, dass ich auch auf Social Media korrekte, geprüfte Informationen kriege. Von dem her ist es wieder egal. Aber natürlich hast du dann mehr detailliertere Informationen, Hintergrundinformationen hast du dann natürlich auf den Webseiten. Das ist ja eh ganz klar. Wenn ich jetzt in der Früh zum Beispiel aufstehe.
Social Media.
Na, ich mag das ganz gern, dass ich mein Handy eigentlich beiseite liegen lasse. Und ich höre mir dann oft ganz gern einfach nur das Ö1 Morgenjournal an.
Ah, okay.
Während dem Schminken, in der Früh, im Bad, läuft es halt nebenbei. Das muss ja nicht Punkt 7 sein, weil das kannst du in jeder Mediathek anhören. Also selbst wenn ich mir erst um 7:30 zusammenricht, völlig egal, dann höre ich es halt erst um 7:30. Also das ist oft und dann oft erst Social Media. Manchmal ist es aber auch komplett umgekehrt.
Also, das heißt, da holst du eigentlich einmal so die Grundnummern, okay, worum geht es am Tag halt.
Genau.
Du hast das auch angesprochen, Autotranskription, um es mal schön auszusprechen. Sind wir beim Thema KI? Wie siehst du das? Siehst du darin eine Gefahr, am Ende vielleicht sogar ersetzt zu werden? Siehst du ein reines Tool? Wie gehst du damit um, mit der Diskussion? Und von der grünen Welle, dass, weiß ich nicht, wie viel Quadrillionen Liter Wasser da verbraucht werden und sowas, auf das geht es gar nicht ein, weil das ist wiederum ein völlig eigenes Thema.
Das Thema haben wir ja auch schon bei Internet, bei Social Media etc. etc. Im Prinzip verbraucht unser gesamter Lebensstil irgendwelche Ressourcen, ist so. Also ja, das ist jetzt wieder das andere Thema, aber jetzt wollte ich mich eigentlich darauf fokussieren. Einerseits ist es natürlich ein gewisser Selbstschutz, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass uns das ersetzt und dass uns das bedroht. Natürlich bin ich eine junge Journalistin, möchte in dieser Branche Fuß fassen oder bin gerade dabei, Fuß zu fassen in der Branche. Also wenn ich jetzt sagen würde, in 10 Jahren gibt es oder braucht sowieso kein Mensch mehr uns Journalisten, wofür ergreife ich dann überhaupt den Beruf? Wäre irgendwo ein bisschen irrsinnig. Aber ich glaube, dass es trotz KI immer noch wichtig ist, einfach, dass es Menschen gibt, die eine Ausbildung haben, die Informationen überprüfen können, die wissen, wo sie nachsehen und die einfach für eine gewisse fundierte, kritische Berichterstattung sorgen. Das kann uns die KI nicht abnehmen, aber die KI kann uns in unserem Arbeitsprozess helfen. Genauso wie heutzutage jeder halt einfach im Internet was googelt. Jeder sucht halt einfach was in einer Suchmaschine, wenn er was wissen will. Und dann dann überlege ich mir halt, okay, welchen Quellen kann ich jetzt vertrauen und welchen nicht. Aber natürlich muss man das Ganze hinterfragen und sich überlegen, okay, was spuckt mir die KI jetzt da raus? Kann das überhaupt stimmen? Macht es Sinn? Und dann, glaube ich, wenn man damit umgehen kann, dann ist es hilfreich.
Aber das ist meiner Meinung nach eine generelle Geschichte, wie der Mensch funktioniert. Persönlichkeit Anna Aumeier würde ich jetzt eher frag mich, welcher Philosoph das war, der gesagt hat, der Zweifel ist der Feind des Glaubens. Also der gemeint hat, Menschen, die wenig glauben, sind sehr häufig Zweifler, weil das natürlich genau das ist, was du sagst. So quasi, kann diese Message überhaupt stimmen? Kann diese Nachricht überhaupt möglich sein? Etwas, was heutzutage, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, komplett untergeht, weil viele Leute einfach so viele Dinge glauben und der Mensch glaubt das, was er glauben will. Das hängt natürlich dann von der Person ab, ob die einfach dann sagt, so quasi, okay, ich bin ein bisschen misstrauisch grundsätzlich oder einfach, ich bin, oh nein, das ist so, das ist alles toll und das ist alles super.
Genau, ich glaube, wie du das so quasi jetzt ansprichst, ich glaube, da gibt es halt einfach, es gibt die Menschen, die sind so und es gibt die Menschen, die sind so. Und das ist genauso eben beim Beschaffen von Informationen. Es gibt die, die sind interessiert, die wissen, wo es nachschauen und die schauen auch dann in vertrauenswürdigen Quellen nach. Und es gibt die, die interessiert sowieso nicht und die schauen dann da auch nicht nach, weil denen ein Leben besteht sowieso nur aus TikTok basically. Und dann wird es halt irgendwann irgendwo schon schwierig, weil das sind halt trotzdem dann auch Menschen, die dürfen wählen.
Kennst du solche Leute, die ausschließlich nur mehr noch Informationen von TikTok oder irgendwelchen Telegram-Gruppen?
Ja.
Kann man mit denen diskutieren? Wie schaut das aus? Das kann ich mir vorstellen, dass du da sehr intensiv versuchst, die Leute ein bisschen aufzuwecken.
Also mit manchen mache ich es nimmer, habe ich einfach aufgeben. Und mit anderen wiederum habe ich es ehrlich gesagt auch noch nie probiert, weil ich mir denke, okay, im Prinzip. Wobei, das stimmt nicht. Manchmal versuche ich schon wieder denen ein bisschen ins Gewissen zu reden und sagen, hey, Mädel, du bist jung, du hast eine gewisse Verantwortung, auch unserer Demokratie gegenüber, dich zu informieren und nicht nur mit irgendwelchen sinnlosen TikTok-Videos dich auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig stoße ich dann aber auf so viel Desinteresse, dass ich mir wieder denke, okay, ja, also wofür verschwende ich da jetzt meine Energie? Für jemanden, der sowieso nicht einmal die Bereitschaft hat, sich überzeugen zu lassen. Was anderes ist jetzt jemand, der was wissen will, der halt einfach mit diesem Thema nur zu wenig befasst hat und sich halt einfach zu wenig auskennt, weil er oder sie andere Qualitäten hat, anderes Wissen hat, wo ich mich wiederum gar nicht auskenne. Und so kann man sie austauschen. Und dann finde ich diese Diskussion oder solche Diskussionen super, weil dann kann ich von der Person in Bezug auf Medizin was lernen und die lernt von mir was in Bezug auf politische Vorgänge. Und das finde ich eigentlich toll.
Du hast das auch erwähnt, Fake News. Bist selber schon mal drauf eingefallen?
Nicht wissentlich.
Unbewusst, sozusagen.
Ob ich jetzt unbewusst privat schon mal irgendwo drauf reingefallen bin, weiß ich nicht. Aber also zumindest beruflich nicht, weil da wäre es ja irgendwann irgendwie rauskommen. Also das ganz sicher nicht. Und ich glaube, für das arbeite ich auch zu gewissenhaft. Aber es kann dem gewissenhaftesten Journalisten mal was passieren, dass er auf irgendwas reinfällt. Also von dem her hat es eigentlich dann wiederum wenig damit zu tun. Ja, vielleicht also passiert es mir auch noch irgendwann.
Also Entschuldigung, dass der amerikanische Präsident als Papst auftreten könnte, das ist ja wohl wirklich glaubhaft.
Ich bin da extrem, extrem glaubhaft, ja.
Ja, also dass du das nicht glaubst, das ist wirklich...
Also ich glaube, also gerade solche Sachen, das ist halt oft einfach eh so absurd, dass man mit nur einem Mini-Fünkchen an Hintergrundwissen eigentlich das ja gar nicht glauben kann.
In ein ähnliches Horn stößt die Programmchefin.
Wie geht's denn den Youngsters, beziehungsweise wie geht's denn ihr um mit dem Thema Fake News?
Wir sind halt wirklich, wir diskutieren sehr, sehr viel in der Redaktion. Man kriegt da mit der Zeit ein bisschen ein Gespür, was ist jetzt realistisch, was ist nicht realistisch. Und natürlich, wenn du das Gespür noch nicht hast, bist du halt von jeder Schlagzeile geflasht. Also wir sprechen da sehr viel drüber, bevor was rausgeht natürlich. Oder auch, wenn drüber geredet wird, dann versuchen wir das abzufedern, in eine Richtung zu lenken. Muss nachprüfen, muss dort schauen. Also wir versuchen ein Bewusstsein zu schaffen. Natürlich, es passiert immer mal wieder, jedem glaube ich, egal wie alt oder jung.
In knapp 2 Stunden muss Anna einen Stock höher im TV-Studio stehen, um dort vor der Kamera die Moderationen aufzunehmen. Ihr überborstender Arbeitseifer an diesem Vormittag hat bezüglich der dafür anstehenden Vorbereitung aber spontan etwas dagegen. Denn
du hast Interviewpartner aufgestellt, aber es gibt ein Problem. Welches?
Es gibt kein Problem.
Das heißt, zeitlich geht sich das jetzt aus bei dir?
Also ja, es wird eng, aber es geht sich aus. Also ich werde jetzt dann gleich fahren zur Energie AG, dann hoffe ich, dass ich von der WKO auch noch was kriege. Der schaut aber jetzt, also der schaut erst nur noch, wer und wann genau. Ich muss aber heute um 14 Uhr wieder zurück sein, weil ich muss mich dann auf die Moderation um 13 Uhr muss ich wieder zurück sein, weil ich mich dann auf die Moderation um 14 Uhr vorbereiten muss.
Und schon hocken wir zu zweit in ihrem E-Auto und sind unterwegs zum Interview.
Du bist in dem Fall jetzt bereits unterwegs als Videoreporterin. Heute?
Der Kollege drüben, wer ist das?
Der Herr Meier und der Herr Krammel. Also
der Chef.
Der Didi und der Robert fahren direkt neben uns, wohin auch immer.
Na, was mir auf...
Ich habe mir jetzt gedacht, das beschwert sich schon wieder irgendwer, dass ich bei der Ampel nicht losfahre. Ich habe mir gedacht, hey, aber da ist ja nur rot.
Wirklich, bist du so eine Ampelsteherin?
Manchmal bin ich so in Gedanken versunken und dann, wenn schon rot ist, dann trifft die ab und dann bleibe ich manchmal ein paar Sekunden länger stehen.
Was mir jetzt auffällt, ist das, du hast jetzt einfach nur geschwind die Kamera geschnappt, das heißt, ihr seid manchmal auch als Videoreporter unterwegs, dass du selber auch Kamera machen musst. Hast du das gelernt oder hast du das einfach wo angeschaut von den Kollegen?
Also man muss dazu sagen, für Social Media brauche ich keine Schnittbilder und so weiter. Also da fahre ich wirklich nur wohin und mache schnell ein Interview und fahre wieder weg. Also von dem her braucht es da jetzt ehrlicherweise nicht so viel Kamerakenntnis, außer halt die vollen Basics, die normalen. Und grundsätzlich, wie man wen interviewt, das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung jetzt schon in der Redaktion, weil ich ja tagtäglich den Kameraleuten zuschaue, wie sie die Kameraeinstellungen machen. Und die Kamera, die wir da jetzt haben für Social Media, ist soweit okay. Ich könnte es aber natürlich genauso auch mit dem Handy machen, aber da habe ich dann jetzt wieder kein Stativ und es hat sich eigentlich so etabliert.
Aber wird dieses Material, das du jetzt filmst, heute auch für die Sendung verwendet? Oder ist das jetzt nur rein für Social Media?
Das Interview wird sowohl für Social Media als auch für die Nachrichtenflashes, also für unsere 111 Sekunden, wo wir quasi täglich einfach neu in der Newsredaktion Nachrichtenflashes machen, die halt heute aktuell sind. Und da, das verwerten wir meistens, nicht immer, aber meistens verwerten wir das dann doppelt.
Macht ja auch Sinn.
Genau.
Wie sieht es eigentlich mit deinem medialen Konsum aus? Du sagst, du hörst Ö1 Morgenjournal, du hast ZIP2 geschaut. Welche anderen Medien, vielleicht auch oberösterreichische Medien, konsumierst du noch und für welche zahlst du auch?
Also ich informiere mich eigentlich sehr viel über ORF.at und der Standard.at. Also das sind so meine Hauptmedien eigentlich, über die ich, gerade eben in der Früh, wenn es jetzt eben der Fall ist, dass ich als erstes aufs Handy schaue, dann sind das eigentlich so meine zwei Qualitätsmedien, wo ich weiß, da informiere ich mich. Aber prinzipiell ist die Palette breit, also natürlich auch quasi ORF Oberösterreich, die Website, Scheinauch ist natürlich vor allem für meinen Job auch relevant, die ganzen oberösterreichischen Medien, genauso wie die OE Nachrichten. Ich höre auch so im Auto zwischendurch immer wieder gern Ö3.
Zur Berieselung?
Teilweise zur Berieselung, gerade wenn ich nach einem langen Tag ins Auto steige und mir denke, puh. Teilweise aber auch zwischendurch die Newsflashes, einfach weil es praktisch ist. Und ich muss an der Stelle sagen, eine meiner besten Freundinnen moderiert die Nachrichten auf Ö3. Und natürlich bin ich dann halt auch immer ganz Ohr, ist sie jetzt oder ist sie nicht? Wir tauschen uns gerne über unseren Job aus und sagen, okay, hey, wir machen das so, wir machen das so. Was können wir voneinander lernen? Das ist schon cool. Natürlich, sie ist beim Radio, ich bin beim Fernsehen. Sie ist in Wien, ich bin da in Linz im Regionalfernsehen. Also es sind eigentlich ganz zwei unterschiedliche Broschüren und das ist schon wieder spannend, das jeweils andere halt zu hören.
Wie schaut es in deinem Freundeskreis aus? Welche Medien werden da noch konsumiert? Warum wenden sich junge Leute ab? Weil auch das ist eine Entwicklung, die man leider feststellen kann. Wie siehst du das? Es ist ja du bist da an der Generation ein bisschen näher dran wie ich.
Mhm. Warum sich junge Menschen abwenden, das ist eine gute Frage, die ich oft nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich halt eben sehr interessiert bin. Ich will es gar nicht pauschalisieren eigentlich, dass ich sage, junge Menschen wenden sich ab, weil es stimmt einfach nicht. Ich bin auch ein junger Mensch und ich wende mich nicht ab. Und der Großteil meines Freundeskreises ist auch jung und ist auch interessiert und informiert. Also das stimmt so nicht. Aber es gibt natürlich einen Teil, der sich abwendet und der sagt, er will das nicht sehen. Aber das gibt es auch unter den Älteren. Aber natürlich ist gerade unter den Jungen spielt natürlich das Thema Social Media eine Rolle, weil du halt über Social Media ständig berieselt wirst. Und das ist jetzt eh nichts Neues, wenn ich sage, die Aufmerksamkeitsspanne reduziert sich halt einfach drastisch. Und wenn ich da jetzt auf TikTok die ganze Zeit durchschaue und immer ein neues Video kriege, das ist halt natürlich ein Informationsoverflow oder nicht einmal Information, sondern eher Berieselungsoverflow. Ich glaube, daher kommt es dann halt, dann schwindet irgendwann das Interesse für was anderes, für andere Plattformen, für Qualitätsmedien, für profundes Wissen. Und oft halt auch, merke ich schon bei jungen Menschen aus meinem entfernten Bekanntenkreis, die dann halt sagen, naja, es betrifft mich eigentlich ja nicht in meinem täglichen Leben. Und das finde ich eigentlich das Kernproblem, weil es betrifft uns alle. Eine funktionierende Demokratie, funktionierende Medien betreffen uns alle.
Genau so ist es. Da bin ich völlig bei dir. Der eine Punkt, den du gesagt hast, Aufmerksamkeitsspanne wird weniger. Da widerspreche ich, weil sehr wohl 15, 16, 17-Jährige 14 Staffeln Game of Thrones hintereinander durchschauen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr wohl da. Ich glaube eher, dass es bei dem ist, was du sagst, dass es grundsätzlich das Interesse einfach ist, weil wenn mich was nicht interessiert, schaue ich mir es nicht an. Mhm,
genau.
Also ich glaube nicht, dass die Aufmerksamkeitsspanne grundsätzlich bei den Menschen jetzt eine andere ist, als wie bei meiner Generation oder bei der Generation von vor 100 Jahren. Ich glaube, dass die sehr wohl da ist. Ich glaube einfach, dass die Reizüberflutung dermaßen wie eine Lawine über alle hereinbricht, dass es einfach schwieriger wird, auseinanderzuhalten, zu werten. Jetzt sind wir wieder dort, wo ist eine Geschichte.
Und auch beim Thema über den eigenen Horizont hinausblicken. Weil mein Interesse ist jetzt so, aber ich muss einfach darüber hinausblicken.
Sie hat jetzt quasi ein Pferd mit ihren Scheuklappen mir gegenüber dargestellt.
Quasi. ich meine es jetzt ja ganz allgemein einfach. Es ist halt, ich kann nicht alles wissen. Niemand von uns kann alles wissen. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass die Bereitschaft grundsätzlich da ist, über Dinge, sich mit anderen Dingen, mit Informationen von ganz anderen Themengebieten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, einfach den eigenen Horizont zu erweitern.
Und das ist ja das, wo ich sage, deswegen ist auch so etwas wie eine Tageszeitung wahnsinnig wichtig, weil eine Tageszeitung zwar natürlich eine Vorauswahl an Geschichten und an Themen ist, aber von Menschen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zeitung auf Seite 1 aufschlage, kriege ich einen Überblick. Und das passiert mir immer wieder, dass, wenn ich mich halt dann weiterbladel, ich plötzlich mit Themen und Sachen konfrontiert werde, die ich, wenn ich jetzt ausschließlich in meiner Filterblase leben würde, gar nicht reinbekommen täte.
Genau. Das ist eigentlich eben genau dieser Punkt, ja. Und darum ist es auch so wichtig, dass ich ja eben die verschiedenen Qualitätsmedien konsumiere und eben auch mit anderen Menschen diskutiere, die andere Blickwinkel wieder einbringen in eine Diskussion, weil es unterm Strich kann es uns allen nur nützen. Je mehr allgemein Wissen wir haben, desto besser.
Dazu habe ich auch den Elias befragt.
Ja, finde ich schon schade eigentlich, weil es ja doch Zeitung oder Fernsehen ja trotzdem nur was Relevantes, Interessantes ist. Aber es geht halt alles mehr in Richtung Social Media natürlich heutzutage. Und ich glaube, da ist jetzt da immer mehr der Fokus vom Journalismus eben mehr auf Social Media und auf Online.
Aber das Ganze geht ja dann darum, du wirst ja letztlich als Journalist davon leben können und bezahlt werden. Das wirst du bei Social Media nicht haben.
Natürlich, Social Media ist ein Teil vom Journalismus und deswegen spielt schon eine Rolle auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber natürlich ist es wichtig, dass die klassischen Medien, sage ich jetzt einmal, wie das Fernsehen und Zeitung nicht ausstirbt, aber von dem gehe ich jetzt einmal nicht aus auf jeden Fall. Und deswegen mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen.
Welche Medienprodukte kaufst du?
Ich persönlich konsumiere eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Medien hauptsächlich online oder über Social Media eben, wie gesagt. Und hin und wieder natürlich jetzt über LT1, auch über das Fernsehen, klarerweise. Aber klassische Zeitungen und so jetzt eher weniger, würde ich sagen.
Widersprichst du da nicht? Weil auf der einen Seite sagst du, du konsumierst keine, willst aber trotzdem diesen journalistischen Beruf ergreifen. Das ist ja die große Krux, die die Branche derzeit hat.
Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er die Nachrichten empfängt. Junge werden sie eher online oder über Social Media da, ältere eher übers Fernsehen und über Zeitungen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und wir zum Beispiel bei LT1 sind jetzt auch nicht nur Fernsehen, sondern wir haben genauso Social Media und online. Also das ist ja ein breites Spektrum für jeden.
Elias war es auch, der dann das backofenfrisch gedrehte Material von der Anna übernommen hat, um es für den Newsflash in der Abendsendung weiter zu verarbeiten. Anna hat es dann währenddessen doch geschafft, ihre Moderationen vorzubereiten und jetzt geht's also ab ins Studio. Fehlanzeige. Denn zuvor muss man noch mit ihrer Kollegin etwas für Social Media erledigen.
Mit der Emma machen wir jetzt den Teaser. Tok, tick, tick, tock.
Genau. Nein, nur für Instagram und Facebook, wo wir quasi immer die Sendung ankündigen mit quasi jeweils dem wichtigsten Thema aus den Nachrichten und dem wichtigsten Thema aus dem Magazin.
Es war ja nicht so, wie wenn du heute noch nichts da hättest.
Nein. Es geht noch mehr. Es geht noch weiter.
Bist du eigentlich jemals schon auf Social Media mit irgendwelchen Trollen und mit Hasskommentaren konfrontiert gewesen?
Gegen mich?
Allgemein, oder hast du das bei euch in der Redaktion schon mal miterlebt, dass irgendwer sich da aus dem Fenster gelernt hat?
Ja, also natürlich, es auf gewisse Beiträge von uns schon, also man weiß ja immer, es gibt dann die Beiträge, da eskaliert es wieder voll, die gehen halt dann vor allem auch auf Social Media halt extrem ab. Kommentiert, geteilt und so weiter. Aber das wissen wir, natürlich muss man das einschränken. Also natürlich muss man diese Kommentare irgendwo moderieren. Mir ist jetzt zum Beispiel nur ganz konkret in Erinnerung, letztes Jahr im Herbst habe ich die erste Hobbyhorsing-Landesmeisterschaft einen Beitrag darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Hobbyhorsing ist. Das sind Steckenpferdturniere im Prinzip.
Ah, okay.
Kinder, die Steckenpferden
reiten. Ich dachte, ein Pferd, das sich ein Hobby zugelegt hat und gesagt hat, ich werde jetzt ein Schaf und verkleide mich im Fasching.
Nein, Kinder, die auf Steckenpferden reiten oder halt im Prinzip draußen herumlaufen. Dieser Beitrag ist abgegangen auf Social Media. Also da haben die wüstesten Menschen die schrägsten Dinge kommentiert, die ich jetzt absolut nicht sagen will. Also wirklich pädophile Dinge, wo du denkst, okay, warum denn? Lass das doch einfach Kinder sein. Das sind Kinder, die haben einen Spaß mit einer Steckenpferde und mit ihren Freunden. Sie bewegen sie an der frischen Luft. Warum denn nicht? Das sind schon oft dann solche Hasskommentare eben auf Social Media gegen gewisse Themen in unseren Beiträgen, wann halt Themen extrem polarisieren.
Ja, aber wohin geht da die Reise noch?
Das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Also mir ist das halt einfach so fern, weil ich das einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, was in solchen Köpfen abgeht.
Ich will es auch nicht. Ganz ehrlich.
Das ist richtig.
Es gibt viele Köpfe.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Es gibt viele Köpfe, wo ich nicht wissen will, was da drinnen passiert und mich auch nicht damit beschäftigen will. Wie schaltest du eigentlich ab?
Also ich reite seit ich 5 bin. Ich finde es das schönste Hobby der Welt für mich. Also ich will jetzt gar nicht irgendwem anderen ein anderes Hobby kleinreden, weil jeder hat sein eigenes Hobby und jeder findet sein eigenes Hobby, glaube ich, das schönste Hobby der Welt. Aber ich finde es einfach unglaublich beruhigend, einen Sport mit einem Tier zu verbinden. Dieses Tier kennt mich in- und auswendig.
Ich sehe viele, die mit ihrem Hund an der Donaulinde entlang spazieren. Das ist ja doch auch Sport mit Hund.
Das stimmt, das mache ich auch gern. Mein Bruder hat einen Hund und ich liebe es auch, mit diesem Hund spazieren zu gehen und mit dem Hund zu spielen und alles. Aber ich bin halt irgendwie so in dieses Pferdeleben reingewachsen, muss dazu sagen, meine Eltern reiten halt auch. Ich war halt von Anfang an einfach so ein richtiges Pferdemädchen, aber ich glaube nicht jetzt auf eine unangenehme Art und Weise. Also ich bin, was das betrifft, schon ein bisschen verrückt, aber nicht voll durchgeknallt. Also das auf gar keinen Fall. Aber
definieren Sie bisschen in dem Fall.
Naja, man darf nicht vergessen, das Pferd ist ein Lebewesen. Das Pferd hat in meinen Augen schon eine Seele und das Pferd hat auch Gefühle. Mir ist es wichtig, dass mein Pferd das hat, was es braucht, um ein gutes, glückliches Leben zu führen. Und was das betrifft, habe ich halt schon einen Vogel, wenn man so will, weil das halt einfach schon eine sehr hohe Priorität hat. Also meine beiden besten Freundinnen habe ich eigentlich aus dem Reitstall seit Jahren. Und das hält halt einfach. Und wir machen beruflich was völlig anderes. Aber das verbindet halt schon extrem, dieses Umfeld im Reitstall und mit den Pferden. Das ist schon extrem beruhigend und extrem toll. Und auch dann das Gemeinsame, also wir sind so viel gemeinsam auf Turniere gefahren früher. Ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden, aber das verbindet halt extrem, dieser Ehrgeiz, dieser Sport und die Pferde und wir Mädels. Und ja, es ist einfach eine schöne Zeit gewesen und ist es immer noch.
Im TV-Studio geht Anna nun noch mit der Kamerafrau ihre Positionen durch, wann spricht sie welchen Satz wohin und so weiter. Kleine technische Probleme sorgen zwar für eine Verzögerung, aber wenn es dann ernst wird, liefert Anna ab. Die Erleichterung, auch diesen Part erledigt zu haben, ist ihr doch anzumerken.
Du warst zufrieden mit deinen Moderationen?
Ja, eigentlich schon. Also das Moderieren funktioniert mittlerweile auch. Also das ist auch ein Ding der Geläufigkeit einfach. Und das kriegt man mit der Zeit einfach rein. Und es passt eigentlich ganz gut mittlerweile.
So, es hat halt ein paar kleine technische Komponenten gegeben, die wegen das Warten, wie soll ich sagen, verlängert haben. Nervt dich das oder bist du dann einfach völlig eh schon so in deinem Tunnel drinnen?
Sowas passiert immer gerade an stressigen Tagen. Da funktioniert dann wieder irgendwas nicht, was man vor allem nicht beeinflussen kann. Das ist oft der Scheiß, aber was so ist, ich denke mir immer, warum aufregen, wenn man es nicht ändern kann. Also ja, und es hat noch alles immer irgendwie funktioniert. Also es wird ja das funktioniert und es wird ja jetzt dann noch alles rechtzeitig fertig werden. Wird schon gehen.
Sind eigentlich diese Tage, so wie es heute waren, ist es eher die Ausnahme oder ist es die Regel?
Das ist eine gute Frage. Ich bin prinzipiell schon ein Mensch, der sich sehr viel Stress macht, weil man einfach sehr viele Dinge immer an einem Tag zusammenquetscht. Aber so extrem stressig, wie es heute ist, ist schon eher die Ausnahme. Alleine schon deshalb, weil selten ist, dass Online-Tag und Studiomoderation an einem Tag sind.
Wie viele Runden musst du halt mit dem Pferd noch dran? Reicht eine Mühlviertelrunde?
Da mein Pferd nicht im Mühlviertel steht, wird das schwierig. Nein, aber es ist auf jeden Fall, also das Pferd ist mein Ausgleich am Abend, genau.
Das heißt, und jetzt eigentlich nur die zwei Geschichten, die du zum Mittag gemacht hast, jetzt nur für Social Media fertigstellen, ist das richtig?
Genau, die muss ich jetzt nur schreiben und dann aufnehmen und schneiden dann danach. Dann gibt es nur einige Abnahmeprozesse und dann wird es irgendwann gepostet.
Wann schätzt du, dass du rauskommst heute?
17.30 Uhr, sowas in der Richtung.
Wie siehst du die Zukunft des Journalismus? Ist dir bange? Machst du dir Sorgen oder sagst du, alles wird gut?
Ich sage immer, alles wird gut. Das sind wir auch wieder beim Thema bei mir mit 1000 Sachen gleichzeitig machen. Ich bin der Meinung, es ist sich noch immer alles irgendwie ausgegangen. Es hat immer am Schluss noch alles irgendwie gepasst. Also warum soll es in dem Fall nicht da sein? Also ich bin eigentlich da schon ein Optimist. Und wenn man offen ist für Neues und sich an neue Gegebenheiten anpasst, glaube ich, dass alles gut wird.
Noch einmal Patricia Brock.
Machst du dir Sorgen um den Journalismus in Oberösterreich?
Generell ja. Also ich glaube, dass es generell ein Problem ist, wenn man seit der Corona-Zeit Konjunktive als Schlagzeile schreibt. Das ist einfach eigentlich nicht die Qualität, die man von einem Journalismus erwartet. Das ist die Qualität, das erwartet man von einem Meinungsmacher, von einem Blogger, von mir aus. Aber dass renommierte Journalisten Halbwahrheiten und alles versuchen, dass man es rausgibt, bevor die Pressekonferenz ist, weil der Zeitdruck so enorm ist, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und da passiert es dann auch. Da kommt wirklich viel Schaß raus. Und im Nachhinein, ja, hat keiner mehr gewusst, redet keiner mehr drüber, vollkommen egal. Und wir müssen eigentlich aufpassen, dass wir die Leute nicht verlieren. Also wir müssen nur viel strenger und viel genauer sein mit dem, was wir berichten, was wir veröffentlichen, weil es geht um unsere Glaubwürdigkeit. Und sonst macht es halt irgendein YouTuber, der in seinem Kinderzimmer sitzt.
Siehst du dich selbst in der Branche noch, in 15, 20 Jahren vielleicht?
Im Optimalfall schon. Also definitiv, ja. Ich weiß noch nicht ganz genau wo und als was, aber ich glaube, das ist eine Sache, die man... Wo wir auch wieder beim Thema sind, man muss offen bleiben. Also ich glaube, es passiert alles so, wie es passieren soll, aber ich möchte schon in 10, 15, 20 Jahren noch in der Branche sein.
Dann wünsche ich dir alles Gute dabei. Sag mal vielen lieben Dank fürs Kommen.
Dankeschön. Vielen Dank. War ein sehr nettes Gespräch.
Das war Anna Aumeier. In der nächsten Folge treffe ich auf Christoph Kienast vom ORF Landesstudio Oberösterreich. Und auch er hat viel zu erzählen.
Da wird nach einem möglichen Serienmörder gesucht. Du weißt nicht, wo der ist. Die Polizei ist erkennbar nervös. Du weißt natürlich, neben dir steht die Kobra, es ist alles sicher. Aber du warst da in diesem Moment, du wärst theoretisch eine richtig gute Zielscheibe. Und da wird er dann schauen, bewusst eigentlich, um was es da geht. Nämlich im Worst Case um alles.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Bis dahin, wenn es wieder heißt Jungjournalismus in Oberösterreich.